das, was der Kapitalismus ja eigentlich immer verspricht, es gibt eine gesunde Konkurrenz und dann setzt sich das bessere Produkt durch. Ja, manchmal ist es auch das günstigere Produkt. Aber das findet ja nicht statt, weil es findet statt, dass wir eine Oligopolisierung haben, gerade im Lebensmittelbereich, aber in vielen anderen Bereichen auch. Das heißt, am Ende gibt es 2, 3 Unternehmen, die da Gewinn rausziehen und die dann die Produkte meistens schlechter machen. Und die haben gleichzeitig dann noch eine unglaubliche Macht politischer Art, weil sie natürlich dann die Politik erpressen können. Erstens, weil sie viel Geld haben, weil sie die beeinflussen können, aber weil sie natürlich dann auch in ihrer Größe, ja, gibt es natürlich einen großen Markt, es gibt viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und da sind wir eben bei diesem Lobby-Thema. Und deswegen ist es so wichtig, diese politischen Ketten zu betrachten, und da ist die Politik gefragt.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs 2-mal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Seid gegrüßt zur Folge 75. Heute geht es um Kettenreaktionen. Vieles hängt mit vielen zusammen und eine Aktion, ein Eingriff führt zu Reaktionen, die wiederum weitere Folgen haben können. Dennoch betrachten wir gern, gerade in der Politik, immer nur einen Aspekt und fast nie die Ketten, die dahinter stecken oder dahinter stecken können. Und wenn dann doch mal, dann haben wir eine Diskussion, die vielleicht immer uns etwas weiterführen würde. Darum wird es heute gehen. Hallo, liebe Magdalena, schön, dass wir heute zusammen in dieses Thema einsteigen können, auch wenn wir erstmal natürlich noch was Aktuelles haben. Du wirst passenderweise dazu heute einen Blick auf die Lieferketten werfen.
Ja, hallo, lieber Marco, genau. Wenn ich an Lieferketten denke, fallen mir direkt 2 aktuelle Beispiele ein. Einmal die Zollpolitik der USA, die ja immer stärker global vernetzten Lieferketten betreffen, was man sofort an den globalen Aktienmärkten sehen konnte, oder auch teilweise Leute, die ja sehr günstig bei den einschlägigen Händlern kaufen und jetzt sehen, oh, da kommt ja jetzt doch noch ziemlich was obendrauf. Ja, und ein weiteres Thema, was mich sehr beschäftigt, ist die geplante Deregulierung der EU-Lieferkettenrichtlinie. Wir hatten da ja letztes Jahr schon eine Folge zu, dazu aber auch später mehr. Aber was die Beispiele zeigen, ist ja, welche Kettenreaktionen solche Entscheidungen nach sich ziehen. Und oft wird dann nur auf die Unternehmen geschaut, aber wie die Einflüsse auf Mensch und Umwelt sind oder Arbeitnehmer. Dazu solltest du gleich mal erläutern, wie solche Kettenreaktionen wirken. Aber vorher wollen wir natürlich noch was Aktuelles ansprechen. Ja, du musst unbedingt noch was zur neuen Regierung sagen, die uns nun erwartet. Wird dein Lobbyland nun vollendet? Um vielleicht mal 2 Namen zu nennen. Es ist ja einmal im Kabinett Carsten Wildberger, der CEO von Mediamarkt Saturn im Digitalministerium. Und Katharina Reiche, das ist die Chefin der E.ON-Tochter Westenergie. Das klingt ja schon ganz laut nach Lobby.
Ja, genau. Das Lobbyland-Buch ist und der Podcast ist seinerzeit voraus. Nein, das haben wir natürlich schon vorher gehabt, dieses Lobbyland. Aber ja, wir ahnen, dass das mit dieser Regierung nicht besser wird, sondern dass sich das manifestiert. Ich muss jetzt erstmal dazu sagen, diese Sendung wird aufgenommen. Das heißt, die wird erscheint. Da ist das jetzt schon, was wir jetzt sprechen, eine Woche her. Wir wissen gar nicht genau, was da alles passiert, weil noch sind das ja alles Vorschläge. Und letztendlich entscheidet ja erstmal der Bundestag und muss ja erstmal den Kanzler wählen. Und dann wird sozusagen das Kabinett aufgestellt. Aber wir können ja natürlich davon ausgehen, dass das so kommt und die beiden Namen, die du genannt hast, dann auch Ministerrang bald haben werden. Ja, also natürlich muss man das die Gesamtschau aller Ministerinnen und Minister uns angucken. Und dazu gehören auch nochmal die Staatssekretäre, die werden immer gern vergessen, die spielen aber eine sehr wichtige Rolle. Und wir werden uns natürlich das auch alles nochmal genauer anschauen. Aber nehmen wir mal diese beiden Namen raus. Carsten Wildberger, ich glaube, die meisten haben diesen Namen nicht weder auf dem Schirm gehabt, noch kennen sie ihn, obwohl es schon vorher ein wichtiger Politiklenker war. Und man könnte böse sagen, ja, das könnte so der kleine Musk in Deutschland werden. Also, der ist nicht nur Chef von Mediamarkt Saturn, sondern hat natürlich da auch schon so einigen politischen Einfluss gehabt und er ist natürlich sehr reich. Und natürlich führt das zu Komplikationen im Amt, weil der wird Entscheidungen treffen müssen, mit Entscheidungen zu tun haben, die seinem Unternehmen schaden könnten und auch andersrum seinem Unternehmen nutzen können. Und natürlich kann man dreimal raten, worin die Reise dann gehen wird. Lustig finde ich dann die öffentliche Debatte dazu. Da wird dann immer nur von Fachkompetenz gesprochen. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also endlich mehr jemand aus vom Fach, der Ahnung hat. Und es wird noch davon gesprochen, dass der ja auf Gehalt verzichtet, was ja unglaublich ist. Ja, das stimmt, der verdient natürlich jetzt viel mehr, aber das heißt ja nicht, dass er seinen Besitz, sein Vermögen verliert. Das ist, und dass er sozusagen nicht auch außerhalb des Ministerrangs, wo er für bezahlt wird und übrigens auch nicht schlecht bezahlt wird, natürlich trotzdem noch die Einnahmen hat, die er sozusagen natürlich auch als Unternehmer besitzt. Der wird nur vielleicht auf dieses Gehalt des Geschäftsführers oder was er da genau ist, das wird natürlich jetzt wegfallen. Und generell muss man ja sagen, hat er natürlich viel mehr Chancen, jetzt noch mehr Beziehungen aufzubauen, die ihm natürlich dann auch, was das Privatvermögen angeht, zunutze sein werden. Also das kann man nun auch ziemlich klar sagen. Und er hat eben dann politischen Einfluss. Und diese Mischung aus politischer Macht und wirtschaftlicher Macht und großem Vermögen, genau das erleben wir ja gerade in den USA. Also wir könnten sagen, Deutschland zieht jetzt so langsam nach. Wir haben uns ja sehr über das Kabinett aufgeregt von Trump. Das deutsche Kabinett, also ist noch gar nicht da, aber wird ja jetzt eher medienmäßig belobigt. Dabei geht es in die gleiche Richtung, auch wenn wir natürlich die krassen Ausschläge noch nicht haben, aber das ist jetzt klar der Weg vorgezeichnet. Damit wäre ich dann auch schon bei Katharina Reiche, eine alte Bekannte, mit der habe ich zusammen im Bundestag gesessen, zusammen im Umweltausschuss gesessen. Die war ja erst normale Abgeordnete, dann Staatssekretärin, genau das, was wir gerade angesprochen haben, und zwar im Umwelt- und dann im Verkehrsministerium, ist dann in die Wirtschaft gewechselt, also der sogenannte Drehtüreffekt hat da gewirkt. Sie ist dann Chefin der E.ON-Tochter Westenergie geworden und hat vorher ja über Energiepolitik mitbestimmt. Und das ist ja das, was ich immer kritisiere. Da ist ein Dunstfeld, ich nenne das dann Lobbytaria, also das sind eigentlich Lobbyisten, so wie Carsten Wildberger auch und jetzt Katharina Reiche, die dann zwischendurch auch Politik machen. Meistens ist es ja so, dass sie erst Politik machen und dann in die Wirtschaft gehen, aber eigentlich dieser Wirtschaft schon vorher gefällig sind und das natürlich auch nur werden, wenn sie dementsprechend vorher Politik machen. Und weil sie so gut vernetzt sind. Jetzt gibt es Leute, die kommen zurück oder kommen direkt aus der Wirtschaft. Aber dann wird die Verquickung und dieser Drehtüreffekt zwischen wichtigen wirtschaftlichen Posten und auf der anderen Seite der Politik natürlich noch größer. Und wie gesagt, das ist so die Amerikanisierung, würde ich das mal nennen. Weil es sich nicht nur manifestiert, sondern dann auch noch normal wird. Und also wenn man das überhaupt macht, kann man ja überlegen bei der Regierung, dass man da Leute einsetzt, die aus der Wirtschaft kommen. Dann muss das natürlich aber für alle Bereiche gelten. Eine meiner Kritikpunkte ist ja, dass wir einen sehr homogenen Bundestag haben. Da sitzen also nur oder fast nur Akademiker, die fast alle eine sehr behütete Kindheit hatten, schon mit zumindest die Eltern relativ vermögend waren oder ganz gut das Einkommen hatten und dann damit sozusagen behütet groß geworden sind und bestimmte Bereiche gar nicht kennen, keine soziale Not erlitten haben, niemanden kennen in dem Bereich und auch keine normalen Berufe ausgeübt haben. Also mit normalen Berufen meine ich eben jetzt keine akademischen Laufbahnen. da haben wir viel zu wenig von. Und in der Regierung dann erst recht nicht mehr. Jetzt kann man da schon sehr mutmaßen, dass in dieser neuen Regierung wahrscheinlich nur Millionäre sitzen oder die es jetzt bald dann sind. Und wahrscheinlich sogar Multimillionäre. Und das kann es natürlich nicht sein, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wie das eigentliche Leben der meisten Menschen in Deutschland aussieht. Ich will nochmal dabei betonen, 50% in unserem Land, also nicht ein Bodensatz oder die Armen in Deutschland, 50% haben so gut wie kein Vermögen, haben nichts auf der hohen Kante oder sogar Schulden. Und das können die gar nicht nachvollziehen. Das heißt, wenn wir dann so jemanden zum Minister machen, dann möchte ich bitte auch, dass die Pflegerin, weil man so sagt, die haben ja so viel Fachkompetenz, auch das würde ich anzweifeln, der hat ja deswegen keine Fachkompetenz, was Wirtschaftspolitik angeht, der hat sie, wenn überhaupt, nur was sein Unternehmen angeht. Und der wird Digitalminister, wenn ich mir jetzt mit dem Internetauftritt seines Unternehmens angucke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er geeignet ist, aber das ist eine andere Frage. Das heißt also, hat er denn wirtschaftliche Kompetenz, hat er eine Digitalkompetenz? Ich sehe das nicht. Aber wenn, wie gesagt, dann möchte ich auch die Krankenschwester oder den Krankenpfleger, der der Gesundheitsminister wird, dann möchte ich bitte irgendwie die, weiß ich nicht, die Verkäuferin oder sonst wen, die Familienministerin wird, weil oder den Verkäufer, weil sie sozusagen vielleicht mit drei Kindern das besser beurteilen kann, wie man Job und Kinder und Familie unter einem Hut bringen kann. Oder gerade erst vielleicht sogar alleinerziehend ist, dann möchte ich, dass das auch in der Regierung sich widerspiegelt. Und genau das haben wir auf gar keinen Fall. Deswegen ist es sehr klar, wie einseitig dieses neue Regierung sich zusammensetzt. Und genau das ist meine Kritik. Und vor allen Dingen auch, welche Reaktion es gab bis hin zu dem Deutschen Institut für Wirtschaft, die eigentlich eher so ein bisschen sozialliberaler sind. Der Chef Ratscher spricht da von einer hohen Wirtschaftskompetenz und ist ganz begeistert von dieser neuen Regierung. Wahnsinn, wie naiv das ist und wie wenig das verkennt, welche Komplikationen gerade mit der Lobby dort existieren, wo dann jemand zwei oder drei Hüte auf hat. Und das muss unbedingt erwähnt werden. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Stell dir mal vor, Magdalena, was hier los wäre in Deutschland, das hätte Merz niemals getan, aber hätten jetzt die zwei, die jetzt die Minister sozusagen aufstellen, die das übrigens so gut wie im Alleindurchgang machen, da wird nicht viel abgesprochen. Das war die einzige Kritik an Merz, dass da nicht viel abgesprochen hat. Aber stell dir mal vor, Klingbeil und Merz oder wie auch immer sie heißen würden jetzt den Chef von Oxfam zum Sozialminister machen, die Chefin von Greenpeace zur Umweltministerin machen und eben eine Pflegekraft zum Gesundheitsministerium als Chef ausrufen. Was dann los wäre in diesem Land, was hier Leute auf die Barrikaden gehen würden, was vor allen Dingen in den Medien los wäre, das wäre Wahnsinn. Stell dir das mal vor, was wir für eine Diskussion hätten.
Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was einem da aufgetischt wird. Und apropos Landwirtschaftsministerium, da bringen sie dann ja doch mal ein Argument, oh ja, der war irgendwie, hat er mal Metzger gelernt und deswegen ist er genau der Richtige für das Amt. Und ja, da ist ja genau der Witz so, er war mal irgendwann, hat er diese Ausbildung mal gemacht, aber ist ja wohl offensichtlich nicht mehr in diesem Beruf.
Ja, und vor allen Dingen, was hat das mit Landwirtschaft zu tun? Also nur, das ist ja die Verarbeitung am Ende. Also das wäre, stell mir vor, wenn du dann meine Liste weiter nimmst, wir würden irgendeinen veganer Papst, der irgendwie vor allen Dingen viel Soja verarbeitet, den würden wir zum Landwirtschaftsministerium in Deutschland machen würde. Was da für eine Hetze stattfinden würde, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Aber vielleicht noch einen Namen habe ich noch vergessen, den haben wir zwar immer wieder, aber den bringe ich jetzt trotzdem nochmal unter. Das ist der Kollege Amthor. Ich hatte das ja schon vor ein paar Sendungen gesagt. Ich würde mich nicht wundern, wenn der hat nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz verhandelt, sondern er wird natürlich jetzt belohnt, wahrscheinlich mit dem Staatssekretärsposten. Und dann auch noch im Digitalministerium und der Modernisierung der Politik und der Bundesrepublik. Damit ist er dann beschäftigt. Ausgerechnet am Tor soll Deutschland modernisieren. Also es ist der altbackenste Politiker, den ich kenne. Und natürlich einer mit einer klaren, korrupten Lobbyvergangenheit. Und klar, was dann daraus wird. Aber das werden wir natürlich verfolgen.
Ja. Also, das ist jetzt wohl die Kettenreaktion aus der Neuwahl ja. Oder aus dem Grund oder aus dem Wunsch nach einer Neuwahl und endlich wird alles besser. Naja, aber damit können wir ganz gut überleiten zum Hauptthema, denn es soll nämlich um Kettenreaktionen und auch Lieferketten gehen. Und ja, da hast du schon ein Beispiel mitgebracht.
Genau, damit wir uns das mal genau da anschauen, wo es nämlich wichtig ist. Und du hattest zu Recht am Anfang gesagt, es wird, wenn überhaupt, nur betrachtet, wenn es dann um Profit, um Geld geht, wie bestimmte Ketten wirken und was dann am Ende steht, also welcher Profit dann am Ende größer ist. Das macht man eben schon, aber ansonsten spielen die Ketten keine Rolle. Mein Beispiel, das ist eine Annäherung, das sage ich gleich, hier komme ich aber nochmal drauf zurück, an einen Podcast mit dem gleichen Namen Kettenreaktion, den ich nur sehr empfehlen kann. Das ist ein Geo-Podcast und eigene Erfahrungen, die damit reinspielen, weil ich nämlich das auch vor Ort erleben konnte, sehen konnte. Aber ich fange mal mit so einem Satz an, der ein bisschen umgemodelt ist zu dem aus dem Podcast, aber in eine ähnliche Richtung geht. Also wer Nutella isst, wer einen Lippenstift benutzt, zerstört den Regenwald, treibt das Klima an und killt Orang-Utans. Das ist jetzt eine sehr klare Aussage, wo alle sagen, der hat sie doch nicht mehr alle. Warum sollte ich mit meinem Nutella irgendwie Orang-Utans killen? Und das ist eben genau die Kettenreaktion, die ich jetzt ein bisschen näher betrachten möchte. Also das Thema, um das es geht, ist Palmöl. So, und jetzt müsste man sich genau mal anschauen, was ist dazu nötig, dass am Ende Palmöl in so vielen Lebensmitteln ist. Zum Beispiel in dieser Schokocreme. Jetzt habe ich da auch noch einen Werbename genannt. Gibt es natürlich auch andere und in den meisten anderen ist auch Palmöl drin. Was ich nicht glauben konnte und eben gelernt habe in diesem Podcast und auch nochmal nachgeguckt habe, ist, dass in jedem zweiten Produkt in Lebensmittelläden, also ausgenommen ist jetzt irgendwie so frisches Gemüse, also alles, was so verarbeitet, in jedem zweiten Produkt ist mittlerweile Palmöl drin. Das ist natürlich krass. Und auch in ganz viel Kosmetika. Das hat unglaublich zugenommen. Und hätte ich nicht gedacht, also dass das in diesen Nuss-Nougat-Cremes drin ist, in irgendwelchen Erdnuss-Cremes und so, das wusste ich. Und überhaupt sehr viel verarbeitet wird, aber dass es mittlerweile so überhand genommen hat, das war mir nicht so klar. Also da gibt es eine massive Zunahme, aber auch, also insgesamt an Menge, aber auch an den Lebensmitteln, die das alle zusetzen mittlerweile. Weil es günstig ist. Günstig ist es aber nur deshalb, da kommen wir gleich bei der Kettenreaktion dazu, weil man das so anbauen kann, wie man es anbaut und weil man es in riesigen Mengen produziert. Aber auch, und das wäre sozusagen ein Schritt, den man sich natürlich dann angucken muss bei den Ketten, weil die Ölpalme, wo man dieses Palmöl rauszieht, sehr ergiebig ist. Das ist sozusagen so der Vorteil dieser Palme. Die wird in Monokulturen angebaut und trägt dicke Früchte, die man dann gut auspressen kann und einfach auspressen kann. Und wenn sie in Monokulturen angebaut wird, ist natürlich die Ernte einfach. Das geht alles sehr günstig. Wenn man dann noch die Leute schlecht bezahlt und das dann hauptsächlich, also ein größter Anteil ist, liegt in Indonesien. Also und da praktisch natürlich die Mitarbeiter nicht besonders bezahlt und so weiter, dann hat man natürlich einen ziemlich großen Ertrag. 50, 70 bis 70 Liter pro Palme schätzt man. Das ist natürlich schon eine Menge. Ja, aber wo geht's los mit der Kette? Die Kette beginnt eigentlich, natürlich könnte man sagen, die Kette beginnt da, wo wir diese Lebensmittel essen, aber eigentlich ist es das Ende der Kette. Aber natürlich nur unsere Nachfrage führt dazu, dass natürlich der Anbau stattfindet. Es gibt Rodungen, viele Rodungen, meistens in den Bereichen, wo es einen Regenwald gibt. Also zumindest eine hohe Biodiversität gibt, viele Wälder gibt. Das ist so der Gürtel rum um den Äquator, der ja insgesamt sehr grün ist und wo eben viele Niederschläge sind, wo viele Wälder existieren und wo auch eine hohe Artenvielfalt ist. So beispielsweise in Indonesien. Da werden die Wälder gerodet, damit dort diese Ölpalme angebaut werden kann. Zwischen 1990 und 2015 ist nur in Indonesien ein Gebiet von der Größe Großbritanniens deshalb abgeholzt worden. Das ist ein Wahnsinn, muss man sagen. So, aber nicht nur die Wälder verlieren ihren Lebensraum, die Tiere, die Pflanzen, auch Menschen, da leben ja auch Menschen, auch die verlieren da ihren Lebensraum und müssen sich dann in die Städte, in die Bereiche, ja, flüchten, ja, wo die Wälder nicht abgeholzt sind und wo auf einmal jetzt Plantagen stehen, die jemandem gehören. Vorher gehörte das Gebiet eigentlich niemandem wirklich. Ja, klarer Fall, Artensterben wird begünstigt, Pflanzen werden zerstört, es gibt mehr CO2, der Wald kann CO2 weder aufnehmen und diese Palmen ersetzen das natürlich überhaupt nicht. Übrigens geht dann auch die Regenmenge in den Bereichen zurück, wo abgeholzt wird, das kann man auch nachweisen. Dazu kommt, auch das wird in der Kette häufig vergessen, Gifte, Chemikalien, Pestizide, die zur Düngung benutzt werden, weil es handelt sich um eine Monokultur, wo man natürlich nicht will, dass die zerstört wird oder dass da Pflanzen zerstört werden. Also setzt man diese Düngung und diese Pestizide an. Und sollte man mal ein Feld aufgeben, das ist nochmal so wichtig zu erwähnen, und das habe ich selbst gesehen auf Borneo, dann wächst da nur noch so eine Art Gras, Elefantengras, haben die das genannt, als ich da war. Das ist ein robustes Gras, was aber keine hohe Biodiversität hat, wo sonst nichts wächst mehr. Das heißt, da ist dann nur noch dieses Gras da und mehr nicht. Da kommen die Wälder nicht von Anfang einfach wieder von alleine zurück. Es ist sehr günstig für die Lebensmittelindustrie, deswegen wird es genutzt. Die Wertschöpfung ist aber eher gering. Es verdienen nur wenige daran. Es gibt auch nicht so viele, die dann da arbeiten in dem Bereich. Das wäre natürlich mit weniger kleineren Bereichen, die irgendwie Öl aus welchen Pflanzen auch immer schöpfen, deutlich größer. So, dann gibt es immer das, worauf man sich dann zurückzieht. Naja, aber es gibt doch ein Siegel, ne? Also das sogenannte RSPO-Siegel. Da gibt es tolle Auflagen, kein Regenwald darf zerstört werden, Schutz vor Trinkwasser, keine Kinderarbeit und so weiter. Das hört sich immer alles sehr schön an, wie bei den meisten Siegeln. Aber das Problem ist, das kontrolliert keiner so wirklich. Da gibt es so kleine Stichproben, aber es ist so ein bisschen wie bei den Cum-Ex-Verbrechern. Oh, da gibt es eigentlich keine Justiz und nicht genug Ausstattung, damit sich damit da wirklich was kontrolliert wird. Und das heißt, selbst, also sagt man immer so, ja, das machen die vor Ort nicht so richtig. Nein, da ist zum Beispiel der deutsche TÜV auffällig geworden, der zum Beispiel das schlecht kontrolliert hat. Und siehe da, die Auflagen nämlich eigentlich doch verletzt worden sind. Außerdem gibt es natürlich Tricks. Ja, dann wird erst der Regenwald abgeholzt und man macht da was anderes hin. Und das andere wird dann ersetzt durch die Palmölfelder und dann hat man keinen Regenwald abgeholzt, sondern was anderes weggenommen. Also solche Tricks gibt es natürlich auch. Und das heißt, diese Siegel wirken nicht so wirklich, sondern sind zum Teil Greenwashing-Elemente. Und das nennt man dann nachhaltig. Und wir haben gutes Gewissen, wenn wir dann nachhaltiges Palmöl essen. Und ich finde es, jetzt kommen wir nochmal zu dem Podcast zurück. Da wird das alles sehr schön aufgelistet. Also vielen Dank da nochmal. Dirk Steffens macht diesen Podcast mit Sabine Steffens. Und das ist cool, dass sie das mal genau erklären, wie diese Lieferketten funktionieren. Nicht nur beim Palmöl, da gibt es viele Beispiele, die sie bringen. Was dann aber immer kommt am Ende, ist doch so ein bisschen das Schönreden. Also nach dem Motto, ja, aber wir haben ja keine andere Möglichkeit, als so ein Siegel zu machen. Es ist schwierig, da drauf zu verzichten. Und die Alternativen sind vielleicht auch nicht so gut. Ja, das ist immer so der Bereich, der lässt mich sehr fragend und auch kritisch zurück. Aber es ist natürlich auch nicht der Job von den Steffens, dafür Abhilfe zu sorgen. Es ist ja schon mal gut, dass sie aufklären. Aber genau da wird es eben politisch. Das muss politisch gelöst werden. Und zwar eben nicht alleine mit irgendwelchen Siegeln. Erstens müssen diese Siegel wirklich stark kontrolliert werden. Ansonsten sind sie kein Pfifferling wert. Dann müssen diese Siegel ja Pflicht sein, damit überhaupt man dieses Produkt nimmt. Und natürlich gibt es Alternativen. Die sind jetzt alle nicht, man kann jetzt nicht komplett dieses Palmöl durch Raps ersetzen. Das ist mir schon klar. Aber es gibt natürlich kleinere Möglichkeiten. Außerdem kann man auch Plantagen so bauen, dass sie wirklich an irgendwelchen Randbereichen sind und kleine Anbieter haben und nicht Riesenkonzerne. Das ist ja immer genau, dass so eine Oligopolisierung stattfindet, dass es einige wenige Marktführer gibt, die dann riesige Bereiche anbauen. Auch das kann man und muss man ändern, das einzusetzen. Und man muss es wirklich nicht in alle Produkte packen. Ich nenne mal ein Beispiel. Also ich kenne das immer, also manche sagen da Peanut Butter zu Erdnussbutter. Ich kenne das als Pindakaas, weil ich das aus Holland kenne. Das kann man einfach nur mit Nüssen machen. Da ist genug Öl drin. Trotzdem gibt es gerade viele deutsche Anbieter, die da Palmöl reinpacken. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, das zu ändern. Man muss aber dafür die Ketten kennen und dann muss man politische Abhilfe schaffen. Das wäre wichtig. Wir sind ja sogar so weit gegangen, dass wir dieses verfickte Palmöl, Entschuldigung, also als Biodiesel benutzt haben und sogar gefördert haben. Ich meine, das ist vorbei damit, aber das muss man sich mal vorstellen. Das wurde sogar als nachhaltige Biodiesel eingeführt, der gefördert wird, dass wir auf der anderen Seite der Welt Wälder abholzen lassen, die das Klima kaputt machen, die die Artenvielfalt zerstören und sozusagen ganze Landstriche verwüsten. Und genau diese Zusammenhänge muss man aber kennen und diese ganzen Ketten muss man kennen, bis hin zum einzelnen Verbrauchern, die das aber am Ende nicht ändern werden, vor allen Dingen, wenn die Alternativen kaum sichtbar sind oder nur scheinbar nachhaltig sind. Deswegen ist da politisches Handeln so wichtig.
Ja, du hast ja eben auch gesagt, dass es quasi nur dass es schon anfängt quasi bei der Nachfrage. Aber es ist ja eben auch das Angebot, wo man sagen kann, es ist quasi schon unethisch und man kennt ja so die Tricks der Lebensmittelindustrie. Ja, man kriegt es halt als Verbraucher auch leicht gemacht zu glauben, ach ja, sie haben es am Schirm, sie kümmern sich. Es passiert irgendwas, nur weil eben irgendwie ein neues Siegel kommt oder es einen neuen Imagefilm gibt. Aber dass vielleicht, ja, die Unternehmen da sich nach vorne stellen und zu sagen, ja, das ist ein Problem und wir ergreifen echte Maßnahmen, das findet ja halt leider nicht statt. Oder dass dann eben die Politiker sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt ja auch immer dieses Beispiel mit dem PFAS. Teilweise unnötig, wird aber dann trotzdem noch verwendet. Und nur wenn es verboten wäre, würde man überhaupt Alternativen suchen.
Ja, vor allen Dingen, es gibt eben Alternativen. Ja, sie sind manchmal teurer. Genau das ist ja der Grund, warum es gemacht wird. Es gibt immer zwei Gründe. Also es rechnet sich, es gibt mehr Profit und die Lobby, die diesen Profit einstreicht, das sind meistens Oligopole, das sind einige wenige Anbieter, die so eine Marktmacht haben und damit auch eine politische Macht haben, dass sie entscheiden, genau das wird eingesetzt und was anderes, die Alternativen gibt es nicht. Oder die werden vom Markt gedrängt. So, und natürlich ist es aber auch in der Lebensmittelindustrie teilweise ein Trick, genauso wie mit Zucker. Alles, was günstig ist, wo es eine günstige Alternative gibt und dann werden andere Dinge rausgenommen aus dem Produkt und dann wird das reingefügt, weil natürlich dann insgesamt das Produkt, das fertige Produkt günstiger ist. Also nehmen wir mal diese Erdnussbutter. Wie gesagt, man kann das einfach nur durch Erdnüsse machen. Gar keine andere Zutat. Null andere Zutat. Nur Erdnüsse. 100%. Ich meine, ein super Lebensmittel. Und was wird gemacht? Dann wird dieses Palmöl da reingeschüttet, weil es günstiger ist. Ne? Weil es dann keine reine Erdnussbutter mehr ist, sondern dann gepanschte Erdnussbutter ist, weil man dann ein bisschen Erdnüsse spart, die teurer sind. So, und das ist genau der Grund. Und da muss man eben eingreifen. Dafür muss man diese ganzen Ketten kennen.
Ja, und vielleicht könntest du noch mal detaillierter darauf eingehen, warum das auch so fatal ist, wenn politisch diese Ketten nicht betrachtet werden.
Ja, im Prinzip kann ich da ansetzen, was ich gerade schon gesagt habe, weil das eben Oligopole stärkt meistens und damit eine Lobbymacht gibt, die sich durch zwei Dinge, also da gibt es eine politische Macht und es gibt eine wirtschaftliche Macht, die daraus entsteht. Und das ist genau das Fatale. Wenn du, egal ob jetzt in der Lebensmittelindustrie oder sonst wo, das, was der Kapitalismus ja eigentlich immer verspricht, es gibt eine gesunde Konkurrenz und dann setzt sich das bessere Produkt durch. Ja, manchmal ist es auch das günstigere Produkt. Aber das findet ja nicht statt, weil es findet statt, dass wir eine Oligopolisierung haben, gerade im Lebensmittelbereich, aber in vielen anderen Bereichen auch. Das heißt, am Ende gibt es 2, 3 Unternehmen, die da Gewinn rausziehen und die dann die Produkte meistens schlechter machen, also nicht nur günstiger machen, sondern schlechter machen. Irgendwann können sie auch die Preise wieder steigen lassen, weil sie die anderen Unternehmen platt gemacht haben. Und die haben gleichzeitig dann noch eine unglaubliche Macht politischer Art, weil sie natürlich dann die Politik erpressen können. Erstens, weil sie viel Geld haben, weil sie die beeinflussen können. Ich meine, die Zusammenhänge habe ich heute häufig genannt. Aber weil sie natürlich dann auch in ihrer Größe, ja, gibt es natürlich einen großen Markt. Es gibt viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und das sind wir eben bei diesem Lobby-Thema. Und deswegen ist es so wichtig, diese politischen Ketten zu betrachten. Und da ist die Politik gefragt. Die Unternehmen, denen werfe ich das sogar noch am wenigsten vor. Die versuchen auch zu überleben. Natürlich machen die ihre Marge. Da geht es nur um Profit. Da geht es eben nicht um soziale, erst recht nicht um ökologische oder sonstige Bereiche. Und erst recht nicht, was in Zukunft passiert. Das ist denen doch scheißegal. Und da muss die Politik eben eingreifen. Ja, auch international, was schwieriger ist. Aber auch das ja, ist ja durchaus möglich.
Ja, du warst ja vor allem in der Energiepolitik und dort sind die Ketten ja besonders wichtig.
Ja, genau. Ich werde das ein bisschen abkürzen, weil wir haben ja noch ein zweites Thema und ich sehe schon wieder, dass die Zeit rennt. Ich wollte aber noch da, also in der Energiepolitik könnte man natürlich auch vieles eingehen, also wo man auch Ketten beachten wird, muss, ich nenne mal das Beispiel Atomkraft. Wird immer so getan, als wenn das eine heimische Energie ist, die man irgendwie hier bauen kann und dann hat man mit den anderen Ländern nichts mehr zu tun. Stimmt aber nicht. Für Atomkraft braucht man Uran. Und Uran findet man jetzt nicht irgendwo auf der Straße oder im deutschen Boden, sondern auch nur in bestimmten Regionen der Welt. Und das wird unter schwierigsten Bedingungen abgebaut. Die sauberes Uran gibt es ja sowieso nicht, so das muss ja extrahiert werden und so weiter. Und diese Bereiche, wo das wirklich ein bisschen konzentrierter ist, die nehmen deutlich ab. Das heißt, der Uranpreis wird teurer und es muss angereichert werden, um es dann einzusetzen. Das ist schon das, was die meisten nicht mehr wissen, wenn sie über Atompolitik sprechen. Da wette ich damit, sprech mal mit Spahn und frag ihn das, da hat er schon keine Ahnung mehr, der angebliche totale Energieexperte der CDU, aber da könnte ich jetzt auch andere nehmen, der hört es bei den meisten schon auf. Das muss man aber wissen. Und was man auch wissen muss, dass das meiste Uran kommt aus Russland. Das darf man jetzt nicht mehr so laut sagen. Bei Gas haben wir uns ja davon losgelöst und wir haben ja dann alle Konsequenzen gezogen. Bei Uran haben wir das nicht. Ich meine, wir jetzt schon, weil Deutschland ausgestiegen ist, aber nicht deshalb. Aber Frankreich und so weiter bezieht weiterhin Uran, vor allem aufbereitetes Uran, über russische Firmen. Da spricht nur keiner so groß drüber. Es geht dann meistens über Unterhändler und andere Länder, so wie ja Deutschland jetzt über Aserbaidschan russisches Gas kauft, wird das bei Uran auch gemacht. Und das ist genauso wichtig, wenn man über diese Ketten spricht. Ich könnte das jetzt auch beim Auto sagen, das lasse ich jetzt mal weg. Was man dann alles eben nicht betrachtet. Ne? Man diskutiert dann über Atomkraft, man lässt die ganzen Subventionen weg und sagt dann, ach ja, das ist aber eine heimische Energie und die ist aber sicher und so weiter und sieht aber nicht, was da noch alles hintersteckt. Aber das kann ich natürlich auch bei Erneuerbaren sagen und muss es auch sagen, wenn ich dann einen ehrlichen Blick haben will, da wird immer getan, okay, ja, die sind natürlich umweltfreundlicher, aber umweltfreundlich sind sie auch zum Teil eben nicht. Umweltfreundlich heißt ja, dass sie da freundlich zur Umwelt sind. Nein, du brauchst eben auch für erneuerbare Energien bestimmte Materialien. Du musst sie aufbereiten. Die werden transportiert. Manchmal sind auch da die Arbeitsgrundlagen richtig übel, wo man bestimmte Materialien, seltene Erden, was auch immer abbaut, Silizium. Hast du dich gesehen, was wir eben für Batterien für Elektroautos brauchen oder eben was wir für erneuerbare Energien brauchen? Da werden auch die Ketten nicht beachtet. Die sind dann immer noch besser als das, was wir hier bei Kohle und Gas und so weiter haben. Aber die werden auch gerne weggelassen. Das heißt, man muss überall diese Ketten wirklich mal in Beziehung setzen, um wirklich mal auszurechnen, erstens, was bringt das sozial und wie stark schädigt es die Umwelt und belastet unsere Zukunft? Und das wird fast mit keinem Wirtschaftsbereich getan.
Ja, und damit kommen wir zu den Lieferketten. Ich hatte ja am Anfang schon das Thema EU-Lieferkettenrichtlinie angesprochen. Ursprünglich sollten damit Unternehmen dazu verpflichtet werden, die gesamte Lieferkette von den direkten Zulieferern bis hin zu den noch weiter entfernten Subunternehmen auf Menschenrechtsverstöße, Umweltstandards und faire Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Also das Ziel ist, Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihrer globalen Lieferkette haftbar zu machen. Klingt erstmal gut, aber ja, das bisher Erreichte wird eigentlich seit der Verabschiedung schon torpediert und auch das verabschiedete Gesetz bzw. die verabschiedete Richtlinie war auch schon eine Abschwächung im Gegensatz zu dem ersten Vorschlag. Ja, unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus plant die EU-Kommission nämlich bestehende Regelungen nachträglich noch erheblich abzuschwächen. Das heißt, alles ist beschlossen und dennoch soll hier wieder dran gewerkelt werden. Ja, das vielleicht nochmal zur Historie. Es gab nämlich den Entwurf für die Richtlinie in 2022. Wie ich schon gesagt habe, dann eine abgeschwächte Version, die kam dann in 2024 und da war dann eigentlich der Startschuss für, soll jetzt zügig in nationales Recht umgesetzt werden, aber genau das soll jetzt weiter auf die lange Bank geschoben werden.
Ja, das ist, um kurz einzuwerfen, das ist eine beliebte Taktik und eigentlich ist das auch eine Kettentaktik, weil man vorher natürlich schon lobbyistisch eingreift, damit ein Gesetz nicht so hart kommt, wie man das befürchtet. Also da greift man schon ein, dann kommt das Gesetz, dann wird weiter eingegriffen, dann wird es nicht so stark. Also dann wird schon verwässert, abgestimmt und im Nachhinein gibt es weitere Abschwächungen. Also das ist eine Salamitaktik oder im Endeffekt auch eine Kette, die man betrachten muss.
Und um vielleicht mal einen ziemlich krassen Punkt zu nennen, es gab die Haftungsvorschrift in Artikel 29 und die soll jetzt wegfallen. Das heißt, sollte zum Beispiel die Sorgfaltspflicht verletzt werden oder durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit Schaden entstehen, resultierte daraus bisher ein Schadensanspruch. Das ist jetzt aber nicht mehr so. So, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dem Ziel, was ursprünglich in den Vorschlägen drin stand und wo man ja auch gesagt hat, deshalb ist diese Lieferkettenrichtlinie so wichtig, auch die EU-Kommission. Das Ziel der Richtlinie war nämlich eigentlich genau diese Haftbarmachung herzustellen. Dann vielleicht nochmal zu Deutschland. Wir müssten jetzt eigentlich ja gar nicht auf diese Richtlinie warten, denn in Deutschland gibt es schon ein nationales Gesetz, nämlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das trat ab 2023 in Kraft und galt zunächst für die Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden. Ab 2024 dann für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Und ja, ich zitiere dann auch mal, das ist ganz aktuell, von der Homepage des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Das Gesetz stärkt in globalen Lieferketten Menschenrechte und den Umweltschutz. Es verpflichtet Unternehmen in Deutschland zur Achtung von Menschenrechten durch die Umsetzung definierter Sorgfaltspflichten. Diese Pflichten gelten für den eigenen Geschäftsbereich, für das Handeln eines Vertragspartners und das Handeln weiterer mittelbarer Zulieferer. Damit endet die Verantwortung der Unternehmen nicht länger am eigenen Werkstor, sondern entlang der gesamten Lieferkette. Also kann man jetzt, wenn man nochmal an das Beispiel Palmöl denkt, sich ja ungefähr vorstellen, wie sich da vielleicht das ein oder andere verbessern ließe. Ja, und eben durch einige Sorgfaltspflichten wie die Dokumentation des Lieferkettenmanagements, die Verankerung von Präventionsmaßnahmen, das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen oder die Einreichung von Beschwerdeverfahren sollen eben faire Wettbewerbsbedingungen und vor allem auch die Rechtssicherheit gestärkt werden. Aber auch hier wird stark daran gearbeitet, dass das alles wegkommt. Zitat. Ja, jetzt kann man es im Koalitionsvertrag lesen und sich darüber aufregen, aber man muss auch dazu sagen, dass die letzte Regierung den Wirtschaftsverbänden schon versprochen hat, dass alles, was beschlossen wurde, so nicht stattfinden wird. Und ja, auch auf EU-Ebene hat die Bundesregierung ganze Arbeit geleistet und in Person von FDP-Justizminister Buschmann bedeutenden Einfluss auf die damalige Fassung des EU-Lieferkettengesetzes genommen, beziehungsweise der EU-Lieferkettenrichtlinie. Und ja, hat eben nachträgliche Kritikpunkte und Forderungen eingebracht, die während des Trilogs seit September 2023 nie eingebracht wurden. Also quasi nochmal kurz vorher so dieses Thema, entweder das läuft jetzt so oder wir lehnen das hier ab.
Ja, genau. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du hast praktisch da eine Salamitaktik. Ganz, ganz lange diskutiert man über diese Lieferketten, über das Lieferkettengesetz. Da waren unglaublich viele NGOs, engagierte Menschen, die sich dafür stark gemacht haben, die das eingefordert haben, die das dann versucht damit umzusetzen. Irgendwann hat die Politik dann reagiert und hat was gemacht. Und dann hat eine Salamitaktik der Lobby stattgefunden, das immer wieder verwässert wurde, immer wieder aufgeweicht wurde. Trotzdem wurde hinterher noch was beschlossen. Aber selbst das, was beschlossen wurde, wird weiter aufgeweicht, wird weiter so halb zurückgenommen, sodass man das gar nicht mehr als Lieferkettengesetz ansehen kann. Und dabei, was ist denn dieses Lieferkettengesetz eigentlich? Also du hast es ja, diese Zitat, Sorgfaltspflicht, Achtung von Menschenrechten. Also Entschuldigung, das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, über die wir da reden. Und da braucht man Jahre, damit man die einigermaßen umsetzt, um sie dann aber wieder eigentlich wieder rauszunehmen und abzuschwächen. Eine Selbstverständlichkeit, das ist doch Wahnsinn. Wenn wir so wirtschaften würden, mit so vielen Schlupflöchern, mit so viel Greenwashing oder Sozialwashing, Wahnsinn, dann würde kein Unternehmen irgendwann mal was verdienen. Aber genau da kommt es ja nicht drauf an. So, und das denkt sich eben auch die neue Regierung. Also Friedrich Merz spricht ja schon vom Aussetzen des Gesetzes. So, was man eigentlich gar nicht so kann, also da muss man das irgendwie dann auch, muss es auch ein Verfahren im Bundestag geben, um es abzuschaffen. Aber er will vor allen Dingen diese Sorgfaltspflicht der Unternehmen nicht. Ja, und die SPD wird auch nichts da groß gegen machen. Also sie werden auf jeden Fall da weiter bohren, dass es weiter abgeschwächt wird auf EU-Ebene in Deutschland. Und damit sind wir wieder bei dieser Taktik, die da stattfindet. Und das ist durchaus eben auch eine Kette, wie Lobbyismus funktioniert, an welchen Stellen und wie dann Politik selbst bei Dingen, die sich mal irgendwann durchsetzen, das am Ende wieder wegnehmen. Übrigens interessant, ich hatte neulich eine Veranstaltung in Kassel und habe meine Skepsis bezüglich Petitionen zum Ausdruck gebracht, dass ich halt in vielen Jahren in der SPD-Bundestagsfraktion nur über ganz selten über eine Petition gesprochen habe, schon gar nicht über eine, die dann umgesetzt worden sind. Ja, es gab irgendwann mal Beschlüsse, die vielleicht auch mal in irgendeiner Petition benannt worden ist. Und dann kam eine Frau auf mich zu, ja, ich will nicht sagen wutentbrannt, aber ja, aber das kann man so nicht sagen. Und alleine das tolle Lieferkettengesetz, das hätten doch so viele Verbände für gekämpft. Und dann gab es auch mal eine Petition zu. Ja, vielleicht hört sie jetzt zu. Das ist aus dem Lieferkettengesetz geworden und das wird auch noch weiter abgeschwächt.
Ja, vielleicht noch eine Randnotiz dazu. Der Finanzsektor ist übrigens weitgehend von dieser Richtlinie ausgenommen. Und ja, diese Ausnahme ist, oh Wunder, das Ergebnis intensiver Lobbyarbeit des Vermögensverwalters BlackRock und anderer einflussreicher Lobbygruppen. Ja, das ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar, denn gerade die Vermeidung von Krediten und Investitionen für schädliche Geschäftspraktiken ist ja eigentlich ein sehr starker Hebel, oder man kennt es ja selbst so, man kann irgendwie sein Geld bei Umweltbank oder anderen nachhaltigen Banken anlegen in der Erwartungshaltung, dass es dann entsprechend investiert wird. Und so versuchen die sich ja alle irgendwie zu refinanzieren und eigentlich wäre das ein guter Weg gewesen. Also schon alles, ja.
Ja, das passt ins Bild und das erinnert mich, ich weiß gar nicht, welche finanzpolitische Sprecherin, es war nicht mehr Gerd Schick, sondern es war irgendeine Nachfolgerin bei den Grünen, die irgendwann mal groß gefeiert hat im Bundestag, dass ja gerade die Geldwirtschaft jetzt total umdenkt und ja nur noch nachhaltig investieren will und da die Geldgeschäfte tätigt. Aber genau das Gegenteil passiert gerade. Also die Subventionen für die Fossilen, die springen in die Höhe und gerade das wird, die Geldwirtschaft setzt gerade da wieder drauf. Das kann man sich genau angucken. Nicht nur, welche Aktien steigen, sondern welche Fonds angelegt werden und wo BlackRock, einer der größten Investoren überhaupt, reingeht. Das ist also alles totaler Kappes, das Gegenteil passiert. Und genau das wäre ein Hebel gewesen, da politisch mal einzuwirken und das hat man von Anfang an rausgenommen. Passt auch wieder zu dieser Salamitaktik. Also ist das eigentlich ein Trümmerhaufen, den wir jetzt am Ende haben. Und leider kenne ich das bei einigen Gesetzen. Einige haben einiges gerettet und haben dann trotzdem positive Signale und Impulse ausgesendet. Das gibt es natürlich auch, bevor sie dann irgendwann einkassiert wurden oder abgeschwächt wurden. Aber es bleibt ein stetiger Kampf und vor allen Dingen, wenn man glaubt, gerade bei den NGOs, es gibt irgendwas, was sie mit durchgesetzt haben, da ist noch lange nicht vorbei. Die politischen Mühlen mahlen dann gerne wieder in die andere Richtung und vor allen Dingen das Imperium schlägt zurück. Das habe ich nun sehr häufig erlebt, was die Lobby angeht. Da könnte man auch ja ein paar Star Wars oder dann Earth Wars Filme drehen drüber. Ja, aber wichtig, dass wir da mal drüber geredet haben und vielleicht auch nochmal den Zusammenhang zur Lobby hergestellt haben. Und ja, über die Lieferketten wird also weiter diskutiert. Ich bin gespannt, wie die Regierung sich da aufstellt. Und wir werden natürlich weiter nachhaken. Magdalena, ich danke dir sehr für diese Sendung und die Vorbereitung. Und ja, grüße alle zu Hause. Bis zur nächsten Sendung.
Ja, danke dir, Marco. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.